Dua ist die Waffe des Gläubigen gegen alle spirituelle Krankheiten. Aber die Waffen hängen oft von demjenigen ab, der sie führt. Ich bin nahe. Ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. Hört ihr irgendwo? Ich höre den Ruf des rechtschaffenen Muslims, der rechtschaffenen Muslime, die nie eine Sünde gemacht hat. Die Qualifikation hier ist nur, du hast nur gerufen. Wenn dir jemand Unrecht getan hat und niemand in deinem Umfeld dir helfen kannst, du kannst natürlich Allah anbeten. Aber wenn du sagst, ja, Adl, oh, der Gerechte, trifft es nicht viel tiefer? Dem Menschen gebührt nichts im Leben, außer das, was er anstrebt, außer das, was du angehst. Und das sein Sa'i, das, wofür er anstrebt, das wird gezeigt. Und wie es gezeigt wird, Allah wird das da bestimmen. 100 Mal, 1000 Mal von mir aus. Aber verlier niemals die Hoffnung in diesem Dua, dass du immer wieder zurückkommst. Egal, wie sehr du das Gefühl hast, dass du strauchelst. Das Thema, das wir heute ausgesucht haben, ist das Thema Dua. Und wir haben letzte Woche was besprochen. Ich weiß nicht, wer letzte Woche dabei war. Was war das Thema letzte Woche? Wer kann sich erinnern? Außer Yusuf. Yusuf darf nichts sagen. Schwester Meliha auch nichts. Ha? Ich glaube, der Rest weiß nichts. Okay. Vielleicht sollte ich ein Zeugnis mitnehmen. So ein Mitarbeitsplus machen wie in der Schule. Ha? Ha? Ah, Sinn des Lebens, Alhamdulillah. Jemand hat dazu aufgepasst. Und wir haben ja ein bestimmtes Beispiel genommen, um den Sinn des Lebens ein bisschen zu vergegenwärtigen. Ich habe ein Beispiel gegeben, anhand derer wir diese bestimmten Punkte, die wichtig ist in unserem Leben, anhand von einem Beispiel gegeben. Was für ein Beispiel war das? Ha? Ali Benet war die Geschichte, ja, aber die Struktur, mit der du das dir quasi leichter merken kannst, diese einzelnen Punkte, die wir alle durchgegangen sind. Was war das nochmal? Die Jobbeschreibung, ganz genau, richtig. Die Jobbeschreibung des Menschen ist der Khalifa, er hat bestimmte Aufgaben, er hat Aufgaben, die er angehen soll. Und dann haben wir natürlich das Gehalt oder das Netto. Das ist natürlich bei uns, die Belohnung ist Jannah. Ich habe mir gedacht, bleiben wir einfach bei dem Beispiel. Bleiben wir bei dem Beispiel. Damit wir ein genauso wichtiges Thema anschließen können, nämlich das Thema Dua. Dua ist eine der wichtigsten Ibadat, eine der wichtigsten Anbetungen oder wir sagen Wasila, wir sagen Werkzeuge gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ihm näher kommen. Also denken wir das Beispiel ein bisschen weiter und denken uns, Dua ist wie quasi deine Beziehung. Und natürlich, ich werde diesen Satz sehr oft sagen heute, das größte Beispiel gebührt Allah, die Beziehung zwischen dir und deinem Chef auf der Arbeit. Okay? Und was du ihn, um was du ihn bitten kannst quasi. Und nehmen wir folgendes Beispiel, okay? Du siehst jemanden auf deiner Arbeit, du hast gerade, ist dein erster Tag. Und du hast jemanden auf der Arbeit, der geht zum Chef, er sagt, Chef, heute, ich weiß, passt das irgendwie mir gerade nicht. Die Sonne kam mir ein bisschen so schief ins Gesicht, ich muss heute früher nach Hause gehen. Er so, gerne, bitteschön, kannst du nach Hause gehen. Und dann einmal, weiß nicht, hat sich irgendwie den Fingernagel heute verdreht. Er so, ja, heute ist Krankenstand, ich kann nicht. Er sagt, ja, passt, ah, wenn es sein muss, khalas, was soll man machen? Das geht nicht, musst du nach Hause gehen. Alles, was dieser Kollege oder diese Kollegin sagt oder was sie bittet, der Chef gibt oder die Chefin, je nachdem, wie ihr euch vorstellt. Wenn ich Chef oder Chefin sage, stellt euch vor, was ihr wollt. Ja? Was ist dann natürlich euer erster Gedanke, wenn ihr diese Beziehung seht? So, die fragt oder er fragt alles, was ist das Erste, was euch denkt? Ist erpresst worden. Wird erpresst oder was? Hat was vom Chef, weiß was von der Chefin, was sie nicht wissen sollte? Wahrscheinlich eher. Sie hat oder er hat ein großes Standing beim Chef wegen ihrer Performance, wegen ihrer Art. Etwas macht diese Person, eure Kollegin oder euer Kollege, so gut, dass die Position bei dem Chef oder bei der Chefin so hoch ist, die kann fragen oder er kann fragen, was er will. So, jetzt denkst du, wenn du klug bist, was ist das Erste, was du dir denkst? Ja, boah, mach mal jetzt Gossip in meinem Kaffee, dann hinten in der Küche, boah, hast du nicht gesehen, wie die macht und wie der alles kriegt. Unfassbar unfair. Das ist natürlich, wenn ich sagen will, ein bisschen, will nicht Loser-Mindset sagen, aber nicht das ideale Mindset. Was ist eher das Winner-Mindset in der Situation? Was denkt man sich? Hä? Muss irgendwie still sein für 5 Minuten, bis es so unangenehm ist, bis einer von euch dann sagt, na, es muss geredet werden. Ha, ihr seht jemanden? Ich glaube, ich mache das in der Schule. Du bist dran, ja?
Ja, also ich diese Person sein würde.
Ha?
Wie will diese Person sein?
Genau. Was macht diese Person, was ich auch machen kann, damit ich dasselbe Standing habe? Logisch. Ich will ja auch so viel verdienen, ich will ja auch diese Privilegien haben. Ja, du wirst jetzt nicht ein Jahr damit verbringen, diesen Chef irgendwie zu folgen und dann aufschreiben, ah, was macht sie? Ah, das ist da. Und dann fängst du an, wie so ein Stalker, Fotos zu machen. Ah, das sind ihre Lieblingssachen. Sie liebt diesen einen Matcha oder der Brefert mag gerne diese Mannschaft. Und jetzt rede ich extra bei der Kaffeepause über diese, über Manchester United und was nicht mit Argentinien und Ägypten passiert ist. Über dieses Match reden wir auch nicht. Ihr schaut euch an, was jemand, der bereits diesen Weg gegangen ist, was hat diese Person gemacht, damit ich ebenfalls diesen Weg gehen kann? Ein Vorbild. Und dasselbe haben wir auch bei uns im Islam. Wir haben Vorbilder, die bereits diesen Weg gegangen sind. Menschen, die, wenn sie Dua machen, Allah subhanahu wa ta'ala gewährt ihnen alles, was sie möchten. Direkt. Und das ist das Profil, das ist das Bild, das ihr euch im Sinn behalten, im Kopf behalten sollt. Dann könnt ihr das auch, selbst wenn der Vortrag zu Ende ist, ihr könnt euch das merken. Okay? Was heißt das aber mal Dua überhaupt? Dua kommt von der Wurzel, für die arabischen Geeks unter euch, mit der trilateralen Wurzel, die Dal, Ain, Wow. Und es bedeutet im Arabischen rufen. Das heißt alles, wo du etwas zu dir rufst. Wir sagen zum Beispiel auch, wie rufen wir zum Beispiel im Islam an? Wie heißt das, wenn du jemanden zum Islam einlädst? Komm. Ha, Dawa, Alhamdulillah, die Leute ist mich. Alhamdulillah, Dawa. Das bedeutet, es ist wie eine Einladung. Du lädst jemanden ein oder zum Beispiel, du wirst angerufen, dass du zu dir kommst. Ganz easy. Und ich möchte dann mit dem folgenden Hadith Qudsi einleiten, der das sehr gut beschreibt, diesen Weg dahin, wie man eben diese Vorbildfunktion bekommen kann, wie man diese Stellung bekommen kann. Wisst ihr, was ein Hadith Qudsi ist? Machen wir ein bisschen so Quiz hier. Was ist ein Hadith Qudsi? Jemand muss die Fenster zumachen, ich höre euch nicht. Eine Sammlung von Werken über den Koran? Nein. Hadith Qudsi ist, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam quasi sagt, Allah hat etwas gesagt. Okay? Das heißt, es ist nicht Koran, weil der Prophet paraphrasiert basically Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er hört, Allah hat ihm quasi durch den Wahi etwas gegeben, eine Lektion, etwas, was er uns sagen sollte, aber es ist nicht Teil des Korans. Der Prophet gibt es in seinen Worten quasi wieder. Okay? Das ist Hadith Qudsi. Einige sind, aber nur weil ein Hadith Qudsi irgendwo in einem Sammelwerk ist, heißt es nicht unbedingt, dass es Sahih ist. Also, aber es gibt Sahih und es gibt wie bei jedem anderen Hadith, die werden dann unterschiedlich eingestuft. So. Kannst du machen, bitte? Danke, Barakallahu. Also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte: Allah, der Erhabene, hat gesagt, ich werde dem den Krieg erklären, der einen gottesfürchtigen Diener von mir feindselig gegenüber ist. Und das Liebste, womit mein Diener sich mir nähert, ist das, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe, also die Faraid. Die Pflichten, das gibt mir zum Beispiel ein Beispiel für eine Pflicht. Ha? Salah, zum Beispiel. Und mein Diener kommt mir immer näher durch freiwillige Taten. Nawafil gibt mir jetzt genauso eine freiwillige Tat, die wir machen können. Ha? Ihr habt Salah gesagt. Was gibt es zusätzlich zum Salah? Gibt es was? Sunnah, sehr gut. Bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, werde ich zu seinem Gehör, mit dem er hört, zu seinem Augenlicht, mit dem er sieht, zu seiner Hand, mit der er zuschlägt, zu seinem Fuß, mit dem er geht. Und wenn er mich um etwas bittet, gebe ich es ihm. Und wenn er mich um Zuflucht bittet, gewähre ich es ihm. Von Riyadus Salihin. Das bedeutet nicht buchstäblich, dass Allah deine Hand wird. Im übertragenen Sinne, du tust quasi, denn alles, was du tust, deckt sich schon mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir erwartet. Und diese Liebe kommt dann so sehr, dass wenn du etwas Allah bittest, er gewährt es dir. So, wer unter den Muslimen haben, denkt ihr, diesen Rang zu 100%ig erreicht? Gib mir Beispiele von Muslimen, von denen wir wissen, die haben diesen Rang zu 100%ig erreicht. Hm? Die Propheten, wer noch? Der Prophet, ja? Die Familie, Ahlul Bayt? Ja, zumindest die Direkten. Ja, kann man schon argumentieren. Hm? Seine Frauen. Kann man schon argumentieren, doch, ja. Und die Salihin, die Rechtschaffenen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das dann explizit auch im Koran über den Propheten a.s. Wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Surah 33, Ayah 21. Und über die Sahaba, die Salaf und die Rechtschaffenen nach ihnen sagt Allah im Koran, As-Sabiquna As-Sabiqun. Also die allerersten, der Auswanderer, die Muhajirin und der Ansar. Und jene, die ihnen auf die beste Art und Weise gefolgt sind. Mit ihnen ist Allah zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Und er hat ihnen Gärten vorbereitet, durch welche Bäche fließen. Und darin sollen sie verweilen auf ewig und immer. Und das ist der große Gewinn. Sura 9, Ayah 100. Das bedeutet, das sind die Vorbilder quasi. Das sind quasi in dem Beispiel mit dem Chef, das sind die Vorbilder, die wir hinterhergehen. Okay? Wenn wir also etwas, wenn wir zum Beispiel uns wiederfinden, wir möchten etwas von Allah, wir möchten etwas ansetzen, dann ist das quasi euer Ziel. Das ist etwas, worauf wir hinarbeiten sollten. Okay? So, fangen wir dann mit dem ersten Level an. Jetzt sind wir zum Beispiel jetzt hier, wir versuchen Karriere. Ich sage diese Worte, es klingt ein bisschen seltsam, wenn ich sage, wir machen Karriere bei Allah, aber einfach nur, solange ihr dieses Bild im Sinn habt und ihr merkt es euch, ist es für mich okay. Ihr solltet aber natürlich immer wissen, das höchste Beispiel gebührt Allah. Okay? Das ist nur etwas nur zu veranschaulichen. Gut, das allererste, wenn du ja deinen Chef um etwas bittest, gibt es doch bestimmte Basics, die stimmen sollten. Richtig? Haben wir vorher jetzt angesprochen. Kannst du sagen, du gehst rein, dann am ersten Tag, und du sagst, ja, ich möchte gerne eine Gehaltserhöhung haben, und du hast nicht einmal zum Beispiel die Software, die zum Beispiel die Firma hat, du hast sie nicht mal gelernt. Macht das Sinn? Du verlierst deinen Job schneller, als du niesen kannst. Das heißt, bestimmte Basics müssen vorhanden sein. Du musst schon mal für eine Zeit dich etabliert haben. Du musst schon mal bewiesen haben, dass du pünktlich bist. Fangen wir erstmal damit an. Du kannst nicht zu spät kommen und dann sagen, ja, weißt du, kann man sich mal, die Pause ist eine Stunde, aber weißt du, ich brauche so meine Schönheitspause, ich brauche 1,5 Stunden. Das macht keinen Sinn. Genauso, wenn du zu Allah subhanahu wa ta'ala gehst, sollte es von unserer Einstellung her als Muslime sein, die Basics sollten stimmen. Ich habe mal früher irgendeine Frage gekriegt von jemandem, der gemeint hat, ich fühle mich von Allah weit entfernt. Woran kann das liegen? Und das Erste, worauf man immer schauen sollte, sind immer die Basics. Betest du 5-mal am Tag? Und wenn du vermeidest du den Haram? Folgst du dem Halal? Weil wenn das, was du tust, nicht das widerspiegelt, was in dir ist, warum sollte dich jemand ernst nehmen? Ja, du sagst, ich liebe meine Frau extrem, aber du lässt dich nie blicken. Du sagst, ja, ich möchte dir gerne alles ermöglichen, aber es kommt immer an zweiter Stelle. Es ist immer irgendetwas, irgendwie in der Karriere, irgendwie kommt etwas und plötzlich, ja, tauchst du nicht aus. Immer kommt irgendetwas. Du sagst deiner Mutter, ja, ich möchte gerne, dass du das Gefühl hast, jetzt, wo ich ausgezogen bin, dass wir immer noch gut sind. Du rufst sie einmal im Monat an. Meine, wie kann man sich dann ernst nehmen, dass du den Job erstmal ernst nimmst, aber auch auf Beziehungsebene, dass du diese Person überhaupt liebst? Es gibt so diesen schönen Spruch, das, was du sagst, schreit immer lauter in den Ohren als das, was du sagst. Kannst du so den ganzen Tag reden. Das bedeutet, es gibt eine bestimmte Basics, die du bei Allah haben solltest, damit du auch vom Adab her, wenn du dich an Allah wendest, dass der Dua auch akzeptiert wird. Das heißt, es gibt eine bestimmte Adab in der Hinsicht. Und wir werden auch später über die Voraussetzungen von Dua sprechen, warum das auch so wichtig ist. Und es gibt sogar einen expliziten Hadith, der das sehr krass widerspiegelt, warum das so wichtig ist. So, jetzt heißt das natürlich, jetzt mag sich vielleicht, einer vielleicht mag oder eine mag sich vielleicht denken, okay, aber leider, das Leben hat so gespielt, ich habe halt nicht alles richtig gemacht. Ich habe halt nicht eben die Dinge gemacht, die ich hätte tun sollen. Ich habe Allah für viele Jahre vergessen. Er war keine Priorität bei mir in meinem Leben. Ich bereue es extrem, aber was soll ich machen? Da kommt schon ein, und das ist auch wieder so ein Bereich, wo Shaitan reingeht und meint, Khalas, Jana, dann ist over. Wie kannst du es wagen, dich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stellen und so tun, als ob du jetzt etwas Sauberes und Edles bist nach all diesen Sachen? Und da möchte ich auch wieder die Perspektive geben, dass Allah selber im Koran diese Angst wegnimmt. Und Allah sagt im Koran, einer der schönsten Ayat im Koran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Und wenn dich meine Diener über mich fragen, und normalerweise im Koran sagt dann Allah subhanahu wa ta'ala zu den Propheten, قُلْ, sag, wenn sie dich fragen nach mir, sag dann ihnen, aber diese Eier ausnahmsweise hat das nicht. Es sagt, und wenn dich meine Diener über mich befragen, es ist so, als ob Allah den Vorhang so senkt und sagt, فَإِنِّي قَرِيبٌ, und ich bin nahe. Ich bin nahe. Nicht sage ihnen, er spricht zu dir. Ich bin nahe. Ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. hörte irgendwo, ich höre den Ruf des rechtschaffenen Muslims, der rechtschaffenen Muslime, die nie eine Sünde gemacht hat. Die Qualifikation hier ist nur, du hast nur gerufen. Du hast nach diesem ganzen Leben von Sünden, nach dieser langen Durststrecke von Allah, einfach einmal in der Nacht gesagt, ja Allah, nach so einer langen Zeit, ich bin wieder da. Und das reicht. Das reicht bereits. Ujibu da'wata da'ida da'an falyastajibu li. Deshalb sollen sie auf mich hören. Al-istijaba. Dann sollen sie nach diesem Ruf, quasi Allah hat eine Ankündigung gemacht. Jetzt werden wir wieder zum Beispiel vom Chef gehen. Es gibt eine firmenweite Mail. Wenn jemand etwas braucht, auch wenn ihr die ganze Zeit zu spät kommt, chronisch, wenn ihr die Aufgaben irgendwie halbwegs irgendwie erledigt habt, ihr wisst, ihr habt ihr nur Blödsinn gemacht. Trotzdem, wenn ihr das gemacht habt, firmenweite E-Mail, ihr könnt immer zu mir kommen. Meine Tür ist immer offen. Keiner, der so im 25. Stock ist und du hörst nur Gerüchte über den. Du weißt gar nicht mal, wie er aussieht, dieser Chef. Allahu a'lam. Die Türen sind immer offen. Deshalb sollen sie auf mich hören und an mich glauben. Ihr sollt nicht die Mail lesen. Ah, okay, ich soll immer kommen. Ah, aber ich weiß nicht. Ah, soll ich nicht? Wieso? Es ist so wie, die Mail ist da und dann steht dann ganz unten PS, ja, ich meine es wirklich ernst, die Tür ist wirklich offen. So, aber Allah deine Gedanken liest in der Situation, wirklich, aber nein, komm, kein Problem. La'allahum yarshudun, damit sie auf den richtigen Weg einschlagen, weil das ist das Einzige, was Allah von dir möchte. Am Ende des Tages geht es nicht darum, dass du ein fettes, ich habe das letzte Woche schon gesagt, es geht nicht darum, irgendwelche Ergebnisse zu bringen. Und das ist auch wieder der Bereich, wo das Beispiel mit dem Chef nicht funktioniert. Weil der Chef braucht dich. Der kann dich nicht feuern und am nächsten Tag sagt er, ich brauche dich nicht. Und dann er ist auf irgendwen angewiesen, dass er irgendwo Geld macht. Der ist auf jeden angewiesen. Aber Allah ist auf niemanden von uns angewiesen. Ob du kommst, ob du nicht kommst, du schadest nur dir selber. Deswegen, es geht nur darum, dass du auf den richtigen Weg kommst. Also komm einfach, komm in die Tür rein. Es geht um dich. Allah braucht dich nicht. Es geht nur um dich. Und auch eine sehr wichtige Sache, derjenige, der ruft, muss nicht einmal Muslim sein. Woher wissen wir das? Erstens, die Ayah selber, vom Anschein her, sagt, den Rufenden, nicht den Mu'min, sondern Ad-Da'i. Und wie viele Nicht-Muslime, wie viele Menschen weltweit kennen nicht den Namen Allahs oder den Namen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber wissen, es gibt jemanden. Und auch sie rufen. Wo wir viele Geschichten von Konvertiten kennen wir. Die sagen, ich weiß nicht, etwas gab es, ich habe einfach mit meinem Herzen gerufen und dann irgendwann, irgendwie bin ich zu diesem Islam gekommen. Was man von der Ayah. Aber der Hadith, der das nochmal spezifiziert ist, der Prophet a.s. sagte, hüte dich vor dem Bittgebet des Unterdrückten, denn es gibt keinen Schleier, keine Barriere zwischen ihm und Allah. In Riyadus Salihin, in Bukhari und Muslim. Achtung! Diese Aussagen von, ah, Bruder, das sind Kuffar, wisst ihr, normalerweise, ich mache keine schwarzen Geschäfte oder so hinterlistige Aktionen, aber mit dem Kafir, oder warum soll ich nicht machen? Das ist Kuffar. Passt, kein Problem. Aber überrasch dich, aber sei nicht überrascht, wenn Dinge komplett in deinem Leben aus dem Ruder laufen, egal wie viel Dua du machst, wenn dieser Kafir, auf den du herabgesehen hast, du sein Recht genommen hast. Und man denkt auch so wirklich, ja, okay, aber der bittet ja nicht Allah an. Ach so? Mensch, okay, sie bitten nicht Allah an. Aber kommt es nicht vor, dass sie dann da sitzen, aber ihr Herz schreit danach, sagt, wie kann das sein? Und etwas in ihnen schreit nach etwas Höheren über ihnen. Und selbst wenn es nicht passiert, ja, okay, hast du keine Angst vor dem Adl, vor dem Gerechten? Schämst du dich nicht zu sagen, ich gehöre zur Umma des Propheten und du machst diese Sachen? Das bedeutet, es ist eine allgemeine Einladung an Allah subhanahu wa ta'ala, dass egal wie sehr du am Boden bist, wie schlimm deine Situation ist, du bist niemals ausgenommen von dem Dua, dass du mit Allah sprichst. Okay? Wovon wir reden, wovon ich am Anfang gesprochen habe, es geht ein bisschen um Adab, sagen wir. Es geht ein bisschen so um Akhlaq. Dass wenn du herkommst und du möchtest Allah um etwas bitten, dann lass wenigstens die Basics da sein. Oder nicht? Natürlich, ob Allah etwas annimmt oder nicht, das ist alles im Reib, wir wissen das nicht. Aber es wird deine Chancen auf jeden Fall erhöhen, zumindest ist es ein richtiger Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala. Gut, also, das war Level 1.
Wir haben einmal das mal die Ausnahme gesetzt. Du kannst dich sowieso immer an Allah wenden. Aber wenn du es mal tust, als Muslime, wir gehen mal davon aus, jeder von uns macht seine Sachen. Okay, jeder von uns tut das absolut bare minimum. Das zweite Level ist dann natürlich, dass du die Namen nutzt von Allah subhanahu wa ta'ala, die du brauchst für deine spezifische Situation. Das hat jeder von uns schon mal gehört. Die Attribute Allahs oder die Namen Allahs sind deshalb so wichtig, weil sie sind quasi die Tore, anhand der du Allah subhanahu wa ta'ala selbst besser verstehen kannst. Und ich habe hier 99 Namen, die bewiesen sind durch Koran und Sunna. Die kannst du dir nicht selber ausdenken. Die sind immer dann irgendwie abgeleitet von der Koran und Sunna. Weil du kannst Allah nicht Attribute oder Eigenschaften zusprechen, weil es eine sehr sensible Sache ist, wie du Allah kennst. Das heißt, du kannst es nur direkt durch Wahi, durch Allah und seinen Propheten festlegen. Und wir haben die bekannten 99 Namen. Und manche würden meinen, okay, was ist jetzt der Sinn dahinter, sich so spezifisch damit zu befassen? Weil ich kenne ja Allah, richtig? Die meisten von uns sind jetzt nicht so verwirrt, wenn es um Allah geht. Es gibt so bestimmte Sachen, wo man bei bestimmten Denkschulen in der Aqidah zum Beispiel spricht, Allahs Hand, Allahs Nichthand, also die Diskussion möchte ich nicht gehen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass du Allah, dass du eine Vorstellung von Allah hast. Es geht darum, dass du in deinen Angelegenheiten den Namen verwendest, damit du die Beziehung zu Allah direkter haben kannst. Und ich gebe das an einem Beispiel. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr ein Problem habt, etwas, was euch richtig schwer am Herzen liegt, okay? Wendet ihr euch dann an jemanden, der euch nur nahe steht? Oder wendet ihr euch nicht lieber an jemanden, der eure Situation irgendwo kennt? Wenn du Vater bist und du hast Schwierigkeiten mit deinen Kindern, gehst du dann und fragst dann, keine Ahnung, deinen Cousin, der gerade seinen Abschluss gemacht hat, oder gehst du zu deinem Nachbarn, eher, der eigene Kinder hat? Es gibt eine bestimmte Beziehung. Du möchtest zu demjenigen, der diese Erfahrung besessen hat oder diese Erfahrung hat, oder eine Mutter zum Beispiel. Oder wenn du selber bist eine Ehefrau, du hast Schwierigkeiten in der Ehe, du gehst ja zu jemandem, der das ja bereits hat, die bereits selber verheiratet ist, damit du dir diesen Input holen kannst. Und plötzlich, während du mit ihnen redest, du merkst, es gibt eine bestimmte Beziehung. Du merkst, wie aus deinem Mund Wörter und Beschreibungen von deinem inneren Herzen, von deiner Beziehung, von in dem, was du sagst, rauskommst, die du bei jemand anderem nicht hättest. Es sprudelt schon fast so aus dir raus. Du weißt nicht wie, aber weil du weißt, weil die Person antwortet dir auf eine Art und sagst, ja, genau, und ja, und wirklich, und du steigerst dich dann plötzlich so rein, richtig? Dasselbe sollte man sich mit dem Namen Allahs vorstellen. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der Stabilität in seinem Leben braucht, du merkst, Sachen laufen immer die ganze Zeit aus dem Ruder. Du bist voll der Control-Freak. Eigentlich sollte alles perfekt laufen. Eigentlich muss das laufen. Und wenn nicht das gelaufen ist, wenn diese Routine nicht passt, schmeiß den Tag weg. Und es ist 9 Uhr morgens. Khalas, it's over. It's over, der Tag ist vorbei. Ich bin einmal zu viel aufgewacht. Salam alaikum. Natürlich kannst du sagen, ja Allah, ich brauche dann da deine Hilfe. Aber wird nicht dein Herz viel tiefer gehen, wenn du sagst, ja Haqq, ja Wasi', ja Samad. Das ist derjenige, bei dem ich direkt hingehen kann. Der Einzige, der Stabile, der so vor mir. Al-Wasi', jemand, der breit ist. Wenn mein Herz so verengt ist, wenn meine Routine weg ist, möchtest du nicht, dass derjenige, Al-Wasi', der dir etwas erweitert, dass er deine Brust genauso erweitert? Trifft es nicht viel tiefer? Wenn dir jemand Unrecht getan hat und niemand in deinem Umfeld dir helfen kannst, du kannst natürlich Allah anbeten und sagen, ja Allah, das ist und das ist passiert. Aber wenn du sagst, ja Adl, Gerechtigkeit, oh der Gerechte, das ist passiert, ja Allah. Und dann plötzlich merkst du, während du wirklich in Sajda bist, in der Nacht, und du lässt einfach dein Herz raus, du sagst, ja Adl, oh Gerechter, das ist passiert. Und das ist mir passiert. Und das haben sie gemacht. Ja Ghafur, oh Allvergebender, ja Allah, ich habe das gemacht. Und ich habe dies, und du erzählst schon fast, du lässt es einfach raus, ja Allah, das ist und das habe ich gemacht, und ich wollte das nicht, Wallahi, ich habe es nicht gewusst, ja Allah, aber jetzt bin ich da, ja Rafur, bitte lass es einfach, bitte vergib mir. Und Ibn al-Qayyim, Rahimallah, hat in seinem Buch die Krankheit und die Heilung, etwas sehr Schönes gesagt. Er hat das Beispiel genommen von einem Bogen. Wenn du möchtest, dass der Pfeil gut trifft, gut und stark und gerade trifft, er soll sein Ziel treffen, dann nimmst du den Pfeil und machst du dann den hier so und lässt los. Oder nimmst du es mit fester Hand und ziehst dann richtig stark, ziehst und lässt los. Und fühlt es sich nicht genauso an, wenn du so richtig in Sajda dein Herz rauslässt? Es hat eine Tiefe. Jeder von uns kennt das. Und er sagt, Dua ist die Waffe des Gläubigen gegen alle spirituelle Krankheiten. Aber die Waffen hängen auch von demjenigen ab, der sie führt. Es geht nicht nur um die Schärfe der Waffe. Denn eine Waffe verletzt nur dann, wenn sie keine Mängel aufweist, der Arm, der sie trägt, stark ist und es kein Hindernis gibt. Nichts kommt dazwischen. Und die gewünschte Wirkung wird nicht erzielt, sobald diese drei Faktoren nicht da sind. Natürlich, falls der Verfassungsschutz zuhört, es ist eben Al-Qayyims Worte, nicht meine, okay? Weil wir Worte verwenden wie Waffen und nicht Waffen. Wir reden von einem Bogen dann, okay? Und das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Herz, das laut schreit, das ist sogar ein Beispiel, das Allah subhanahu wa ta'ala selbst zu einem seiner Propheten erzählt hat. Das ist eine der schönsten Beschreibungen im Koran über Dua. Wirklich. In Surat Maryam. Dhikru rahmatika. Jetzt muss ich das selber nachschauen. Okay, ich möchte lieber nicht falsch rezitieren, deswegen sage ich direkt die Übersetzung. Einer der wunderschönsten Bereiche in Surat Maryam. Das ist ein Bericht über die Rahma, über die Fürsorge deines Herrn gegenüber seinem Diener Zakaria. Als er zu seinem Herrn in aller Stille rief, er sagte, mein Herr, meine Knochen sind schwach geworden und mein Kopf ist grau vom Alter, aber ich bin niemals von dir enttäuscht worden, wenn ich zu dir gebetet habe. Und ich mache mir Sorgen um meine Verwandten nach meinem Tod und meine Frau ist unfruchtbar. Also schenke mir durch deine Gnade einen Nachkommen, der mein Erbe antritt und auch das Erbe der Familie von Ja'qub a.s. Und lass ihn, o mein Herr, zu jemandem werden, der dir wohlgefällig ist, der dich zufriedenstellt. Man hört doch das im Arabischen, Nida'an Khafiyya, ist schon fast, ich sage jetzt mal so im übertragenen Sinne, widersprüchlich, richtig? Wie kann ein Ruf still sein? Aber wenn ich euch sage, das Herz schreit in Sajda, dann habt ihr ein ganz genaues Bild von dem. Und Allah selber beschreibt dieses Bild im Koran. Und manche würden zum Beispiel meinen, warum ist euer Gott so besessen davon angebetet, so angerufen zu werden? So, er mag es so voll, kommt her und Astaghfirullah al-Azim, komm her, ihr wollt mich anrufen. Und ich finde das immer so seltsam, weil wenn man das über Eltern sagen würde, wenn dein Kind die ganze Zeit gegen die Wand läuft, ich habe jetzt heute ein Video gesehen von Jungs, so Mütter von Jungs, was die machen. Ziehen sich an als Dinosaurier irgendwie in Plastik, als Plastikdinosaurier und laufen so mit 10 Kilometer pro Stunde und du denkst, er bleibt stehen, er geht einfach so gegen die Wand. Was macht er? Jetzt sagst du, nein, er sollte eigentlich nicht zu seiner Mutter laufen und weinen. Die Mutter sollte ihm nicht sagen, hey, wenn etwas falsch ist, komm zu mir. Niemand will so etwas sagen. Derjenige, der dich erschaffen hat, hat das meiste Recht über dich, wenn er sagt, wenn dir etwas fehlt, komm doch einfach zu mir. Und nicht nur das, es hat auch ein bisschen, was man auf der einen Seite, was Fürsorge betrifft, aber es hat auch ein Element von Arroganz. Dieses Element von Arroganz, wenn man sagt, ich frage nie Allah um etwas, ich sage nicht, dass Leute so denken, aber ich bin mir sicher, es ist ein bisschen eine Krankheit des Herzens. Wenn du da sitzt und du bittest Allah nie um etwas, da schleicht sich schon ein bisschen so dieses Unterschwellige. Irgendwo denkt sich vielleicht das Herz, ja, weil ich habe das ja gemacht. Ne? Ich komme ja eh alleine klar. Bruder, nur Mindset, Bruder. Mit Mindset schaffst du alles. Oder ich manifestiere es, inshallah. Wird schon passen. Alles, jeder einzelne Cent in deiner Tasche, jede einzelne Gabe in deinem Herzen ist geschrieben und kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch dieses, zumindest nicht einmal Alhamdulillah kommt. Das sind so Sachen, die vermitteln, du als Abid, du als Diener, du hast nicht einfach so dieses Privileg, so blind durch die Welt zu gehen. Du hast dieses Privileg, besonders weil du sehr oft nicht dankbar bist für die Sachen. Wie oft haben wir uns an diese Gaben alle gewöhnt und wir geben nicht einmal so die Zeit, pünktlich zu Fajr aufzuwachen und zu sagen, ja Allah, danke, dass ich überhaupt mal zwei Hände, zwei Augen und zwei Ohren habe. So privilegiert gehst du durch die Welt, dass du sagst, ja Bruder, was die, Alhamdulillah, hab toll trainiert, toll alles gemacht, habe meine ganzen Ziele erreicht, gut gemacht. Selbst wenn das man nicht macht, das Herz macht es, die Nerven macht es und der Shaitan schläft nie. Shaitan schläft nie, was diese Sachen betrifft. Und ich bin überzeugt, Leute, die, Muslime besonders, und ich habe das auch selber, kann ich das so sagen, wenn man nicht regelmäßig Dua macht, einfach diesen Check-up macht. Ja, wenn dein Auto auf den Straßen Wiens hier überall schmutzig wird, was dann mit deinem Herzen? Denkst du, du kannst die ganze Zeit mit Menschen durchgehen, Fernsehen, besonders auf Social Media bist du unterwegs. Ja, du hast Bildschirmzeit 7 Stunden. Denkst du, das macht nichts mit deinem Herzen? Ja, du kommst so komplett weiß raus. Sag aber Omar, du hast meine For You-Page nicht gesehen, die ist urgut, voller Islam und so. Das ist dann, was nennt man dann, Coping, ne? Das ist so. Ich nicht, die Welt ja, aber ich habe Social Media durchgespielt. Der Zuckerberg und die ganzen anderen Cousins, die kommen nicht ran an mich, ja? Ich habe schon durchgespielt alles, ja. Okay. Seien wir bitte nicht naiv. Die Nefs schläft nicht und Shaitan schläft nicht. Shaitan, der es geschafft hat, Adam a.s., der mit Allah geredet hat, wenn er es geschafft hat, über so eine lange Zeit ihn zum Sündigen zu bringen. Wer sind dann wir? Gut. Und das Schöne ist, besonders auch wenn man die Namen von Allah kennenlernt, ist, du lernst dich selber besser kennen. Kennt ihr das, wenn ihr ein Problem habt? Und das mariniert so schön an eurem Herzen, es tut einfach weh. Aber dann redet ihr mit jemandem, obwohl ihr eigentlich, und ihr sagt, was ihr sagt, unterscheidet sich null von dem, was ihr euch gedacht habt. Das heißt, ihr habt ein Gespräch mit der Person und das Einzige, was diese Person macht, ist, ja, wirklich, wallah, urschlimm, etc. Und dann plötzlich am Ende, weißt du was, danke. Danke, das hat voll geholfen und ich weiß jetzt ganz genau, was ich mache. Mir ist ein Licht aufgegangen. Also, ja, gern geschehen. Also, ich esse gerne. Hat aber nur 50 Minuten zugehört. Das ist ein Tipp an die Ehemänner. Ha? Einfach nur zuhören. Klar, Allah. Und aus irgendeinem Grund kriegst du die Credits. Du hast ja gar nichts gemacht. Du hast nur zugeschaut. Also, wenn du dein Herz ausschüttest, während du es ausschüttest, Allah gibt dir einen Einblick darin, wer du selber sein kannst. Wenn du weißt, was es bedeutet, Al-Adl. Wer ist Al-Adl? Wer ist Gerechtigkeit? Was bedeutet Gerechtigkeit in meinem Leben? Wenn er Rahman ist, wenn er der Fürsorgliche ist, was bedeutet Fürsorge in meinem Leben? Der Prophet hat ja gesagt, Irhamu man fil ard, yarhamukumullah. Habt Fürsorge für die Leute auf der Erde, damit der Fürsorgliche mit euch Fürsorge hat. Wenn du Dua machst und du sagst, ja Allah, ja Rahman, ja Mannan, ja, du verwendest diese ganzen Eigenschaften und du verkörperst diese Eigenschaften nicht, was macht das mit dir? Da hakt es wieder an den Basics, die wir gesagt haben. Deswegen macht euch die Mühe, wirklich, dich mal, geht einfach mal die 99 Namen durch einfach. Schaut es euch mal so an. Es gibt x Serien über die 99 Namen von Allah und holt euch einfach 2, 3 raus, die einfach am meisten, wo ihr merkt, ist etwas, was ich am meisten gerade brauche. Und ihr werdet überrascht, wie viel ihr über euch selbst herausfindet. Wie sehr ihr, wenn ihr über einen bestimmten Namen nachdenkt und wie er euch helfen kann, wie ihr merkt, Subhanallah, eigentlich hat mir das so gefehlt. Eigentlich ist das in meinem Leben, habe ich falsch darüber nachgedacht. Und nur reflektieren über diesen Namen hat geholfen. So, und jetzt kommen wir zu bestimmten handfesten Punkten. Wenn du jetzt haben wir die Basics down, ihr habt einen Namen, ihr habt euch ein bisschen beschäftigt mit dem Namen Allahs. So, jetzt gibt es einige Punkte, die wir beachten müssen, wenn wir dann trotzdem dann Dua machen. Okay? Punkt Nummer 1. Präsenz des Herzens. Und Allah sagt im Koran und ruft ihn in Furcht und in Hoffnung an. Wahrlich, die Barmherzigkeit Allahs ist nahe bei den Rechtschaffenen. Das bedeutet, wenn du Allah anrufst, es soll nicht sein, als ob du eine WhatsApp-Nachricht schreibst. Wenn du etwas wirklich von jemandem brauchst, ja, versetzen wir uns ein bisschen als Kinder, okay? Du willst von Mama und Baba irgendein Spiel. Ja, ich weiß, ich kann mich nicht. Du willst ein Spiel von Mama kaufen, du bist broke. Du brauchst Geld von deinen Eltern, dass sie dir ein Spiel kaufen. Weiß ich, was das Äquivalente bei den Schwestern ist hier. Meine Schülerinnen haben gesagt, neues Handy, aber ich denke, das ist schon so viel. gehst du dann hin und sagst, irgendwann kommst gerade nach Hause, du hast eine 3 auf die Schularbeit, deine Mutter ist maximal gestresst, kocht gerade voll und während sie kocht, sagt, Mama, kann ich ein Handy haben? Kann ich das Spiel spielen? Wie hoch sind deine Erfolgschancen? Selbst wenn deine Mutter so großzügig ist und sich denkt, ja, ich will es ihm eigentlich eh geben, aber einfach mit dieser Attitüde, aus Prinzip kriegst du es nicht. Aus Prinzip kriegst du es nicht. Deswegen ein bisschen diesen Respekt zu haben, dass sich, und wenn du merkst, du bist so in dieser Raffle, also dein Herz ist nur nicht dabei, mach kurz das Istighfar, schau, dass du mal ein bisschen die Präsenz hast und dann mach den Dua. Schau, dass dein Herz dabei ist. Und Nummer 2, benutze 2 Dinge als Verstärkung für dein Dua. Wir haben eins schon angesprochen und das ist nämlich der Name von Allah. Also wenn du den Namen hast, das vertieft dein Herz, das vertieft die Bitte, dann inshallah wird der Dua dann mehr angehört. Und die zweite Sache ist, dass du, wenn du etwas Gutes tust, wenn du eine Hasana machst, dass du den Moment nutzt, dass du Allah mit dieser Hasana ein Tawassul machst, sagen wir, dass du die mit dieser guten Tat sagst, ja Allah, bitte anhand von dieser guten Tat, nimm mir von mir das und das an. Und woher wissen wir, dass das geht? Im Koran hat Ibrahim a.s. das gemacht mit Ismail. Und als Ibrahim das Fundament des Hauses, die Kaaba, zusammen mit Ismail errichtete, وَذِيَرْفَى Ibrahim al-Qawaida min al-Bayt, وَإِسْمَعِيل, was sagen sie? Unser Herr, nimm von uns an, wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Und dann macht Ibrahim noch einen viel längeren Dua. Er macht dann ein Dua, dass Allah in Mekka dann noch jemanden schicken soll, jemand, der unter ihnen kommt, der sie, der ihr Herz läutert. Er macht ein Dua für jemanden wie den Propheten. Und der Prophet hat gesagt, ich bin die Erfüllung des Duas von Ibrahim a.s. Das heißt, er hat etwas Gutes getan und er hat anhand von dieser guten Tat hat er Dua gemacht. Und ihr kennt das. Ihr seht zum Beispiel jemand her, ihr macht etwas richtig Gutes, ihr habt eine Sadaqa gemacht, ihr habt jemandem geholfen. Was ist dann meistens, was die Leute sagen, hey, wie kann ich dir das wieder gut machen? Was sagen wir dann meistens? Mach einfach Dua für mich. Du kannst auch den Dua selber machen. Und es gibt eine berühmte Parabel, ich werde sie jetzt nicht aufzählen, von den 3 Männern, die in einer Höhle, das ist in Sahih Bukhari die Geschichte, 3 Männer, die in einer Höhle eingesperrt waren und sie wollten rausgehen und sie haben dann gesagt, jeder von euch soll ein Dua machen, anhand von den guten Sachen, Taten, die sie in ihrem Leben gemacht haben, damit Allah aus uns dieser Situation rausholt. Alle 3 haben 3 sehr hochschöne Taten angesprochen und dann damit Dua gemacht und Allah hat sie dann alle dafür befreit. Okay? Das heißt, wenn ihr etwas Gutes tut, ihr wart besonders gut zu euren Eltern, obwohl es euch viele Umstände bereitet hat. Und dann in der Situation, du verlässt das Haus, du sagst dann nicht, Allahumma barik, du bist ein gutes Kind. Du sagst, ja Allah, bitte nimm das von mir an und bitte hilf mir bei dieser einen Sache, bei dieser einen jenen Sache, bei der jenen Sache. Okay? Gut. Dann, keine Eile und mehr Geduld haben. Das heißt, nicht den Dua zu schnell sprechen. Du bist jetzt nicht zwischen, es ist keine U-Bahn-Station. Allah ist nicht 3 Minuten und Salam alaikum. Du lässt dir Zeit und sagst, ja Allah, bitte, ich brauche das, ich brauche jenes, ich brauche das. Und auch ein bisschen das Etikett haben, dass du sagst, ja Rahman, ich frage dich mit deinen hohen Namen, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Unachtsamkeit und dann erst kommt dann zu deinem Dua, ja Allah, ich brauche dies, bitte jenes, bitte das. Und Geduld haben. Der Prophet hat gesagt, dass eine der Sachen, die den Dua aufheben, ist, du machst Dua und dann irgendwann sagst du, mein Dua wird nicht erfüllt. Das ist eine Sache, die dann alles kaputt machen. Okay? Das ist, die Beförderung kommt gleich, sie kommt halt nachdem, wie der Chef sagt, und dann irgendwann kommst du dann einfach so in die Cafeteria und sagst, ja, boah, der ist voll undankbar. Ich acker mich so ab für diese Firma. Ich mache so viel und so dankt er mir das. Und dann denkst du, okay, passt, dann aus Prinzip kriegst du es nicht. Und nochmal und noch einmal. Und Allah gebührt das höchste Beispiel. Okay? Gut. Dann handeln, wenn Dua das erfordert. Du kannst nicht da sitzen und sagen, ja, Allah, Fluss, Geld. Und dann bist du morgen früh Dagobert Duck. Und sitzt in einem Safe und schwimmst in deinen Münzen. Aber woher rein? Wie soll das klappen? Ja, Allah, bitte, ich will aufwachen, morgen der Ferrari kommt da rein. Ja, keine Ahnung, was für Milliardäre heute rumlaufen. Ich hatte einen Traum, hier hast du den Ferrari. So funktioniert das nicht. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Dem Menschen, in Surat al-Najm, dem Menschen gebührt nichts im Leben, außer das, was er anstrebt. außer das, was du angehst. Und dass sein Sa'i, das, wofür er anstrebt, wofür er dann so hackelt, wofür er arbeitet, das wird gezeigt. Und wie es gezeigt wird, Allah wird das dann bestimmen. Das ist ja kein, Leute denken auch, Dua ist ein bisschen so wie Amazon Prime. So, ich habe Dua gemacht, ich habe die Basics, wie Omar in dem Vortrag gesagt hat, ich habe die Namen geschaut, ich habe alles gemacht. Ha? Ja, Allah, was der? So funktioniert das nicht. Wir haben gesagt, letzte Woche was? In der Jobbeschreibung steht was? Was ist deine Beziehung zu dem Chef? Ein bestimmtes Wort, das Wichtige. Was haben wir gesagt? In der Jobbeschreibung steht was? Eine der wichtigsten Sätze im gesamten Islam. Inna lil, kriegt alle einen Fünfer. Minus, alle kriegen Minus. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Deswegen, wenn ihr etwas haben möchtet, dann gebt euer Bestes, dass ihr darauf hinarbeitet, dass ihr handelt. So. Und übertreibe nicht in deinem Dua. Eine neue Fitna zum Beispiel, die wir heute haben, ist durch Social Media. Ich hab das von Schülerinnen gehört, das ist so weird. Sie sitzen dann da und sagen, wer weiter scrollt und nicht bei diesem Dua Amin schreibt in den Kommentaren, Allah wird dich irgendwie verfluchen, mich heirate. Und er hat dann unten so einen Koran so eingeschaltet, so Audible. Und die Schüler denken sich so, ich will keine Sünden haben, wenn ich das so mache. Und dann sitzt plötzlich irgendjemand auf der anderen Seite und er farmt einfach Likes und Kommentare. Ja, was ist das? Das ist ein Missbrauch von Dua. Das ist auch so. Früher, was man übertreiben gemeint hat, waren Sachen, zum Beispiel, dass du nach Sachen fragst, die unmöglich sind. Ja, Allah, lass mich fliegen. Oder ja, Allah, ich möchte gerne, dass ich morgen früh als Vogel aufwache oder sowas. Dinge, die haben sehr, die halt nicht dem Vernünftigen entsprechen. Oder dass du auch ein bisschen dein Qadr ein bisschen auch hinterfragst. Ja, Allah, ich möchte ich gebe meine andere Mutter oder solche Sachen. Das sind auch Sachen, die der Prophet A.S. nicht annimmt. Astaghfirullah al-Azim. Die Allah nicht annimmt. Der Prophet A.S. hat gesagt, dass die Dua, wo du darum bittest, dass die Verwandtschaft, die Familie getrennt wird, wird nicht akzeptiert. Ja Allah, ich will meine Mutter nie wiedersehen. Ich will nie wieder meine Kinder sehen. Diese ganzen Sachen, das ist haram. Das wird im Vorhinein nicht akzeptiert. Und ja, auch mit den, ich meine, das trifft jetzt nicht so unbedingt zu, aber manche Leute machen zum Beispiel Dua, die ziehen sich 2 Stunden oder sowas. Die machen Qunut zum Beispiel. Und wir machen dann sitzen da und ja Allah, dies und dann, es ist schon ein Vortrag so. Das hat Bilal Assad in einem Vortrag gesagt, er hat gesagt, manche Leute machen Dua und dann plötzlich, you signed up for prayer und dann plötzlich, du kommst in einen Vortrag. Er sagt, ja Allah, mit diesem Namen und jenem Namen und jenem Namen, ist okay, ich lerne jetzt alle Namen Allahs und was sie bedeuten, was sie machen und ich stehe halt so für eine Stunde. Ja. Dann, die letzten 2 Punkte, achte auf besondere Zeiten, wo du Dua machen kannst, das kennt jeder von uns. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen der Dua am meisten angenommen wird. Wir haben zum Beispiel einen, sicher fällt euch einen ein. Ein Zeitpunkt, wo Dua am meisten angenommen wird. Letzter Drittel der Nacht. Warum glaubt ihr das? Warum ausgerechnet das letzte Drittel der Nacht? Was ist so die Weisheit dahinter? Was denkt ihr? Warum ausgerechnet in dieser Zeit?
So eine neue Möglichkeit.
Richtig. Es ist was anderes, wenn du aufwachst, um mittlerweile wie viel? 1 bis 2, 3 Uhr morgens, nachdem du schlafen gegangen bist. Der Prophet hat, ich sag das nicht, weil so weiß ich nicht 100% wärst. Aber es gibt eine bestimmte Mühe. Wenn du das machst, Allah belohnt sie extra. Wo noch? Was noch ein Zeitpunkt? Ja, es gibt eine bestimmte Zeit zu Jumma. Die Gelehrten haben sich gestritten, wo genau? Eine bestimmte Stunde, wenn du da Allah etwas fragst, es wird angenommen. Inshallah. Wo noch? Es gibt im Gebet eine Position, wo du besonders immer Dua machen solltest. Was ist die Hikma? Warum ausgerechnet in Sujud? Wo da Allah am nächsten bist. Das bedeutet, das ist auch wieder so dieses Prinzip von Tawassul. Irgendwo. Das heißt, es gibt eine bestimmte Sache, eine bestimmte Mühe, es gibt eine Position, wo du bist. Schau, dass du das, wenn du da drin bist, mach besonders den Dua. Okay? Natürlich gibt es dann die anderen Sachen, die über das Jahr verteilt sind. Laylatul Qadr, an Arafah und solche Sachen. Nach dem Gebet natürlich, wenn du das gemacht hast. Also schau, dass du diese Zeiten dass du nach diesen Zeiten suchst, weil das sind dann die besonderen Zeiten, die dann, wer wirklich Interesse hat. Das ist wie die Leute, die zum Beispiel es klingt jetzt überholt, aber wenn es ein bestimmtes Angebot ist, wir sagen auch, oh, wo hast du schon gesehen, diese Rabattcodes bei dem und einem und es gibt eine, diese neue Eröffnung bei dem einen Burger, der kostet jetzt das nur 5 Euro, wir alle laufen hin. Eine Aktion, wir alle laufen hin. Boah, vergiss nicht, ich habe Timer gemacht. Ich habe eine Erinnerung gemacht. Muss sein. Hast du gesehen, wo wird eingekauft heutzutage online? Ich habe keinen Plan. Wo kaufen Schwestern heute online ein überall? Ha? Amazon? Prime Day? Ich glaube nicht, Bruder. Du kennst die Geheimnisse nicht. Du kennst die Seiten nicht. Ihr wisst Bescheid. Es gibt dann immer irgendwelche Sales und so weiter. Ah, ich muss da kaufen und da kaufen. Jeder schreibt sie dann. Und dann plötzlich in Schwesterngruppen, hey Leute, so plötzlich kriegst du von 5 Gruppen da verschiedene Rabatte oder Sales oder was auch immer. Gut. Der letzte Punkt sind nutze Duas, die im Koran stehen. Weil wir haben ja gesagt, was? Nutze das Vorbild, das Beispiel von jenen, die bereits den Weg gegangen sind, richtig? Diejenigen, die bereits den Weg gegangen sind, damit sie Punkte sammeln bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wer hat denn die besten Punkte bei Allah gesammelt? Die Propheten und sie alle haben wunderschöne Duas im Koran. Unfassbar schöne Duas im Koran. Ein Dua zum Beispiel von Musa alaihi salam, als er aus der Wüste gekommen ist und er war müde und er hat nichts. Er ist buchstäblich am Boden. Er hat gar nichts. Seine Familie zurückgelassen. Er muss komplett neu starten. Er weiß gar nicht überhaupt, was sein Schicksal sein wird für die Zukunft. Und was sagt er? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Mein Herr, wahrlich, ich bin bedürftig nach jedem Guten, das du zu mir herabsendest. Wenn du also am Boden bist, wenn du nicht weißt, was deine wo deine Perspektive ist, nutze einfach den Dua, den Allah für den Prophet zu Allah gesagt hat und von dem du weißt, Allah hat ihn sogar erfüllt. Und dieser Dua hat Musa a.s. gemacht und das Erste, was er ihm gegeben hat, war eine Ehefrau. Sag mal. Oder der Dua von Ya'qub a.s. Als alle um ihn herum ihn die ganze Zeit gehänselt haben und sich über ihn lustig gemacht haben, 10 Jahre, Ya'qub a.s., weinst du über deinen Sohn? Wie lange kann das sein? Wirst du sein so lange Dua für die Yusuf a.s. machen, bis du zu Staub zerfallen bist? Und er sagt, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'alamun. Ich klage mein Kummer und meine Trauer nur Allah. Dua muss nicht nur sein, du möchtest etwas Spezifisches bei Allah. Es reicht doch, wenn du einfach sagst, ja Allah, das und das und das und das und das und das und das. Und das, schau, das Wort, das er verwendet hat, ist Ashku, Shakwa. Ist nicht, du beschwerst dich nicht über Allah und sein Qadr, sondern du beschwerst dich bei Allah. Und dann eine meiner Lieblingsduas im Koran. Einer meiner absoluten Lieblingsduas im Koran von Yusuf alaihi salam, nachdem ihm so viel Ungerechtes passiert. Diese noblen Dua, den er macht. Mein Herr, du hast mir Herrschaft gegeben, nachdem seine Brüder gekommen ist. Sie haben alle gemerkt, hey, wir haben komplett verharrt. Der ist über uns. Und dann haben sie sich entschuldigt. Und er hat seine Eltern und seine Familie alle hergeholt. Allah hat ihm ermöglicht, dass er Minister wird in Ägypten. Er sagt, du hast mir Herrschaft gegeben und mich die Deutung der Träume oder dem Gesagten, Ta'wil al-Ahadith, aus dem Gesagten gelernt. Fatir samawati wal-ard, Schöpfer der Himmel und der Erde. Anta wali fil dunya wal-akhirah. Du bist mein Wali, mein enger Freund. Mein Wali in dieser Dunya und in der Akhirah. Tawaffani musliman wal-hiqni bis-salihin. Lass mich als Muslim sterben und reihe mich unter den Rechtschaffenen an. Oder von Yunus alaihi salam, als er gedacht hat, dass er richtig gehandelt hat und es war ein Fehler. Und was hat er gesagt? Wahrlich, inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wenn du etwas falsch gemacht hast. Oder den Dua von Ibrahim alaihi salam, Allah mache mich zu einem, der das Gebet verrichtet und auch von meinen Nachkommen. Unser Herr, nimm mein Gebet an. Rabbi ja'alni muqima as-salata wa min dhurriyyati. Wenn dir das Gebet schwierig fällt, da ist ein Dua von einem Propheten. Oder wenn du eine sehr große Herausforderung hast und du hast Angst, du weißt nicht, wie du dem entgegenstehen sollst, es sind nicht nur die Propheten, es sind auch die Rechtschaffenen unter den Muslimen. Rabbana afrig alayna sabran wa thabbit aqdamana. Unser Herr, gieße über uns Geduld und festige unsere Füße und verhilf uns zum Sieg. Nach all dem stellt sich natürlich die große Frage, wie sieht es jetzt aus, aber wenn ich konkret Dua mache, da gibt es dann sechs Einstellungen oder sechs Dinge, die passieren könnten, wenn jemand Dua macht. Weil wir merken, Dua wird nicht immer direkt akzeptiert. Das sollten die meisten wissen, aber ich werde es trotzdem ansprechen. Wie kann Allah auf Dua antworten, wenn du einen machst? Klassisch, Allah akzeptiert es und er erfüllte den Dua direkt. Oder Allah will für dich, dass es akzeptiert wird. Er möchte, dass es für dich, aber er möchte es zu einem späteren Zeitpunkt haben. Für dich. Seine Hekma ist, ja, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Deswegen kommt es gerade nicht. Oder Nummer drei, Allah will es für dich akzeptieren, aber erst, wenn du dich selbst änderst. Es gibt bestimmte Bedingungen, die hast du noch nicht. Du hast noch nicht bestimmte Bedingungen erfüllt. Der Prophet ﷺ hat auch gesprochen darüber, es gibt jemanden, der macht Dua bei Allah die ganze Zeit und er schüttet sein Herz aus, das, was wir gesagt haben, so eine richtige Tiefe, aber sein Essen ist haram, seine Klamotten sind haram und sein ganzer Unterhalt ist haram. Alles an dir ist haram. Hat ein Business, verkauft Alkohol, macht was auch immer, geht aber jedes Jahr einmal zu Hajj und weint sich die Seele aus dem Leib bei der Kaaba. Und der Prophet sagt, Anna ist der Jabulham, wie kann Allah ihm antworten bei seinem Dua? Deswegen sage ich, die Basics zu haben, was wir am Anfang gesagt haben, ist das Minimum. Du kannst Allah immer anbeten, das stimmt. Aber wenn es darum geht, dass du deine Chancen erhöhst, warum nicht? Zumindest die Erwartungshaltung sollte nicht sein, ah ja, dann ich habe Allah angebetet und du machst hunderte Sachen, Haram-Sachen, ja, I guess. Ach, da meint er das nicht ernst. Oder Allah will etwas Besseres für dich, also gibt dir auch etwas anderes. Und das hat jeder von uns erlebt. Jeder von uns dachte, ah, diese eine Sache, wenn ich diese eine Sache irgendwie haben kann und du bekommst sie nicht und dein Herz sagt, warum, wieso, weshalb? Und dann plötzlich, Alhamdulillah, ja Allah, hast du mir das nicht gegeben. Jeder von uns hat schon mal so eine Erfahrung gemacht. Oder Allah will etwas Besseres für dich, aber erwartet, dass es dir in Jannah in Qiyamah gibt. Und dann gehst du in Jannah, nachdem du eben nicht diese Sachen gekriegt hast und sagst, ja Allah, woher kommen diese ganzen Sachen? Woher kommt A, B, C, D, E, F, G? Du sagst, warst du nicht geduldig? Hast du nicht Sabr gezeigt in dieser Welt? Hast du nicht nach dem gefragt? Was für dich besser war, war diese Sache. Und du genießt es. Und zum Abschluss, das sind alles die Leitpunkte, die ich euch gegeben habe. Und es gibt eine Sache, die ich auch wirklich mitgeben kann, nämlich, wenn wir auch das auch zeigt, dass dieses Beispiel mit dem Chef nicht gut funktioniert. Weil wenn du einmal den Chef um etwas bittest und du versuchst, irgendwie dich zu bessern, aber es klappt beim ersten Mal nicht. Ah, okay, passt. Beim zweiten Mal nicht. Beim dritten Mal nicht. Okay. Beim vierten Mal, du bist ja, salam alaikum. Aber wir reden hier nicht über einen Chef auf dieser Welt. Egal, wie oft du den Dua machst und egal auch, wie die Situation nicht passt, nicht ideal ist, auch wenn diese Basics nicht stimmen. Allah sagt wieder im Hadith Qudsi, Ibn Adam, wenn deine Sünden bis zum Himmel kommen und du kommst zu mir zurück und machst Tauba, ich werde es dir vergeben und es macht mir nichts aus. 100 Mal, 1000 Mal von mir aus. Aber verliere niemals die Hoffnung in diesem Dua, dass du immer wieder zurückkommst. Egal, wie sehr du das Gefühl hast, dass du strauchelst. Und Ammar ibn Yasir hat von dem Propheten, und damit möchte ich abschließen, einen Dua, den wir alle gemeinsam machen können. Ammar ibn Yasir hat von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Dua bekommen, der sehr umfassend ist. Einen umfassenden Dua, den er gelernt bekommen hat, den er dann in einem langen Hadith mitgegeben hat, den der Prophet ihm beigebracht hat. Und ich möchte ihn euch dann nicht vorlesen, ich würde sagen, wir machen alle gemeinsam diesen Dua, damit wir das dann auch mit etwas Schönem abschließen können. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, durch dein Wissen über das Verborgene und deine Macht über die gesamte Schöpfung, schenke uns Leben, solange du weißt, dass das Leben das Beste für uns ist. Und lass uns sterben, wenn du weißt, dass der Tod das Beste für uns ist. Amen. O Allah, wir bitten dich um ehrfürchtige Scheu vor dir, sowohl in unserer Abwesenheit als auch in unserer Anwesenheit und um die Wahrheit in unseren Worten, sowohl in Zeiten der Zufriedenheit als auch in Zeiten des Zorns. Wir bitten dich um einen Segen, der nicht versiegt und eine Augenweide, Qurratu Ain, eine Erleichterung, die kein Ende nimmt. Wir bitten dich um Zufriedenheit mit dem Schicksal, um ein leichtes Leben nach dem Tod, um die Freude dein Gesicht anschauen zu dürfen und um die Sehnsucht dir zu begegnen. Und wir suchen Zuflucht bei dir vor Not, die schadet, und Versuchungen, die in die Irre führen. O Allah, schmücke uns mit dem Gewand des Imans und mache uns zu denjenigen, die recht geleitet sind und andere recht leiten. Amin, Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.